Willkommen, also seid herzlich gegrüßt aus der Gemeinde in Bünde. Ich möchte gerne beginnen mit einer Begebenheit, die ich bei Open Doors gelesen habe. Und zwar war das ein Erlebnis, das ein Pastor in Indien oder aus Indien berichtet hat. In Indien und aus Indien. Also der Pastor ist aus Indien und die Geschichte spielt in Indien. Und zwar war der immer schon sehr angefeindet. Also das heißt, es gab Menschen, die sich ihm sehr aggressiv gegenüber verhalten haben. Es gab Menschen, die gesagt haben, ich weiß, wo deine Kinder zur Schule gehen, ich werde denen was antun, die ihm das Leben gedroht haben, die immer nachts um 3 Uhr angerufen haben, um die Nacht zu stören und, und. Also richtig viel, der hatte schon genug erlebt. Und eines Tages kommt ein Mann zu ihm hin und sagt, an dem und dem Sonntag komme ich vorbei mit ganz vielen Menschen und ich werde stören, was du tust. So konkret und so klar war das für ihn wirklich sehr schwer. Und er sagt, an diesem Samstag, vor diesem Sonntag, er hätte die Nacht nicht schlafen können. Er hätte die ganze Zeit gebetet und gefragt, mach was, was soll denn da passieren, wenn die da kommen? Und er hatte Angst. Aber er geht sonntags zur Gemeinde, der Gottesdienst soll ja auch stattfinden, aber er guckt immer schon, er steht am Eingang und guckt, was da, wo sind Leute, was passiert. Und kurz vorm Gottesdienst sieht er dann, dass ein Laster kommt mit lauter Polizisten, die in so einem Café in Sichtweite der Gemeinde anhalten, aussteigen, alle einen Kaffee trinken, Zeitung lesen und er dann sagt, ja gut, dann musste ich jetzt rein. Der geht zum Gottesdienst. Er sagt, er kann sich überhaupt nicht auf seine Predigt konzentrieren. Er hatte irgendwie nicht wirklich viel Ruhe dabei, geht nach dem Gottesdienst raus, weil nichts passiert war in der Zwischenzeit. Und dann sieht er, dass alle Polizisten wieder einsteigen und wieder weiterfahren. Aber was er daraus gelernt hat oder was er sagte, war, wenn Gott nicht will, dann kann uns keiner anfassen. Wenn Gott es nicht will, dann schickt er da einen LKW voll Polizisten vorbei, dann kann nichts passieren. Wenn Gott es nicht will. Finde ich total beeindruckend, diese Erlebnisse von Menschen, die unter Druck, unter Anfechtung, unter Verfolgung stehen, aber wo doch ja klar wird, da ist ein Vertrauen da. Das, auch wenn er selber sagt, er hätte ja Angst gehabt und so weiter, so wirkt es ja doch. Er hat den Gottesdienst gemacht, es ist alles gut ausgegangen. Es ist also wie ein Fels in der Brandung dort wirkt das und sieht das aus und ist es auch so. Diese Glaubenserfahrungen können eben auch uns helfen zu vertrauen und auch Glaubenserfahrungen zu machen. Sein Vertrauen, klar, er hat schon viel mit Gott erlebt. Und das kann er auch als Basis nehmen, weil er auf Gott vertraut, der ihm auch in Zukunft vertrauenswürdig ist. Und genau um dieses Vertrauen geht es auch in dem Psalm, den wir uns heute Morgen angucken wollen. Und jetzt darf ich das mal hier weitermachen. Wir lesen mal zusammen den Psalm 125. Ein Lied für Festbesucher, die nach Jerusalem hinaufziehen. Wer dem Herrn vertraut, ist wie der Berg Zion. Er steht für immer unerschütterlich und fest. So wie sich die Berge rings um Jerusalem erheben, so umgibt der Herr schützend sein Volk, jetzt und für alle Zeit. Nicht mehr lange werden gottlose Könige über unser Land herrschen, das Gott denen zum Besitz gegeben hat, die ihm gehorchen. Sonst könnten auch die noch dem Unrecht verfallen, die sich bisher an seinen Willen hielten. Herr, tue denen Gutes, die Gutes tun, denen, die aufrichtig mit dir leben. Diejenigen aber, die sich von dir abwenden und krumme Wege gehen, wirst du verstoßen wie alle anderen Übeltäter. Frieden komme über Israel. Das Ganze ist ein Wallfahrtspsalm. Auch das letzte Mal, als ich hier war, hatte ich einen Wallfahrtspsalm. Also die werden euch begleiten. Auch wenn ich das nächste Mal wiederkomme, wird es einen Wallfahrtspsalm geben. Das sind die Psalmen von 120 bis 134, 15 Stück. Und diese 15 Psalmen wurden gesungen auf den jährlichen Wallfahrten nach Jerusalem. ob jetzt am Anfang, unterwegs, erst in Jerusalem. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Das spielt auch eigentlich keine Rolle, weil es so Lieder sind, die halt da was mit zu tun haben, dass man sich ausrichtet und eben nach Jerusalem, zum Heiligtum, zum Gottesdienst geht. Und diese Psalmen sind eigentlich alle gleich aufgebaut, mit ganz wenig Unterschieden. Sie haben am Anfang ein Bekenntnis, dann kommt ein Teil der Erklärung, der Beschreibung und dann kommt zum Schluss nochmal eine Aussage, ein Bekenntnis, ein Statement, wie man das so sagen könnte, nochmal zum Schluss. Und hier ist das Bekenntnis am Anfang völlig klar. Wer dem Herrn vertraut, steht felsenfest. Wer dem Herrn vertraut, der steht so fest wie der Berg Zion. Unerschütterlich und fest. Der Fels, auf dem Jerusalem steht. Das ist also die Kernaussage dessen, was hier ist. Und eigentlich ist es die Aussage, felsenfest zu stehen und felsenfest zu sein, ist eigentlich eine Eigenschaft Gottes. Wenn wir in der Bibel schauen, dann wird Gott Unveränderlichkeit, Festigkeit wie ein Fels zugeschrieben. Das finden wir auch im Psalm 18 zum Beispiel, da steht das drin. Also das heißt, diese Eigenschaft, die eigentlich Gott zugeschrieben wird, ist etwas, was den auch ausmacht, der auf Gott vertraut. So felsenfest zu stehen und Gott zu vertrauen. Und das macht auch dann, wenn der Psalm geht ja weiter, der Vers 2 deutlich. Denn wenn ein Berg schon gut steht und wer Jerusalem und die Region so ein bisschen vielleicht schon mal da war oder mal geguckt hat, ein bisschen wissen wir es auch der Bibel, Jerusalem selber ist ein Berg, der ist ungefähr so zwischen 750 und 780 Meter hoch. Es gibt aber drumherum Gipfel oder Berge, die sind höher. Wir wissen vom Ölberg, dass man von daher aus herab auf Jerusalem schauen kann. Also das heißt, es gibt drumherum ein paar Gipfel, die sind höher. Die sind nicht wahnsinnig viel höher, 825 ist, glaube ich, der Ölberg. Man kann das ja heutzutage alles schön nachgucken. Und das ist also drumherum. Jerusalem ist nicht ein einzelner Berg, sondern es ist in ein Massiv eingebettet. Und das steht erst recht sicher und fest. Ich bin dabei erinnert worden an einen kleinen Berg, wenn ich die A44 und A7 fahre. Ich muss beruflich oft in den Süden und dann fahre ich halt Paderborn, die 44, Kassel, die 7 runter. Und wenn man da unterwegs ist, da sieht man auf der Seite also im Gegensatz zu einem Berg ist das ein Hügel, aber der steht da völlig alleine. Ich weiß nicht, warum der da steht, aber wie eine Pyramide. Also wenn ihr da mal vorbeikommt, ihr werdet sofort sehen, weil der steht einfach im freien Raum so hoch. Also er ist schon höher als die ganze Landschaft und der steht da schon so lange, wie ich daher fahre. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der irgendwie weg ist, obwohl man den ja theoretisch vielleicht noch wegbaggern könnte. Als ich aber am Jahresanfang in den Alpen war, wir durften Skifahren und hatten Skiurlaub, und wenn man da mit der Gondel hochfährt und sich dann nachher oben so umguckt und einen Gipfel nach dem anderen sieht, na, dass das zerbröselt, ist unvorstellbar. Da ist ja, das ist nicht nur ein Berg, sondern das ist ja wirklich diese ganzen Alpen, das ist ja so weit das Auge reicht. Zumindest bei meiner, da wo ich war, zu der einen Seite, auf der anderen Seite war der Chiemsee. Aber gut, nach da guckend war es wirklich sehr ausladend. Felsenfest. Felsenfest und stabil und unerschütterlich und unbeweglich, das ist das die Eigenschaft Gottes. Und das ist auch das, wo wir uns drauf gründen dürfen und dann auch felsenfest stehen dürfen. Und das eben, weil Gott um uns herum ist und sich sein Volk und auch uns umgibt. Für alle Zeit. Und wir dürfen eben auch Jesus vertrauen. Und das ist ja mit eingeschlossen. Alttestamentlich steht hier noch nicht Jesus, aber wir dürfen wissen, auch Jesus hat gesagt, vertraut auf mich und vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Wir haben hier die Gleichheit in den beiden Dingen mit drin. Wir dürfen ihm vertrauen. Und damit fängt Jesus übrigens auch das 14. Kapitel an, also das, wo er sie Abschiedsreden zu seinen Jüngern sagt und wo er mit anfängt. Und hier in der Übersetzung ist jetzt, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und dasselbe ist auch vertraut. Glauben und Vertrauen haben denselben Stamm da. Glauben, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und dieser Aufruf zu vertrauen und das Vertrauen darauf zu setzen, steht über 100 Mal in der Bibel. Und ich glaube, wir brauchen das auch über 100 Mal. Es ist nicht in unserer Natur drin, dass wir grundsätzlich sagen, ja klar, wieso, ich weiß das und das ist doch logisch. Sondern es ist etwas, was wir eben auch immer wieder brauchen, in jeder Situation hinein, neu in unserem Leben, immer wieder neu zu hören und zu wissen, vertrau auf Gott. Er ist der, der dir das gibt, was du brauchst. Er ist der, auf den du dich vertrauen kannst. Vertrau auf Gott. Vertrau auf Jesus. Weil das, was um uns herum ist, eben nicht so ist, dass es dieses Vertrauen stärkt und fördert. Das, was dir und was mir begegnet, immer wieder, ist nicht das, was klar und deutlich macht, ah ja, richtig, ne? Alles ist wunderbar, Gott ist da. Sondern das, was ich sehe und das, was mir begegnet, ist gerade das, was eigentlich mir diesen Glauben nehmen will. Aber wenn ich hier Korinther nehme, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Das, was ich sehe, das, was mir vor Augen ist, das, was ich höre in den Nachrichten, das ist nicht das, was mir Ruhe und Frieden gibt. Das, was mir persönlich oder in der Familie passiert, ist nicht das, was mir immer wieder sagt, ah ja, alles gut. Aber wir leben eben nicht im Schauen, in dem, was uns offensichtlich vor Augen ist, sondern im Glauben. Im Glauben und im Vertrauen darauf, dass Gott da ist, dass er trägt, dass er der ist, der dieser Stadt, der meinem Glauben die Festigkeit gibt, der immer da ist. Und das gibt es nicht nur im Neuen Testament, auch im Alten Testament, Sprüche 3, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Halte dich nicht selbst für klug. Begegne dem Herrn mit Ehrfurcht und meide das Böse. Genau dieselbe Aussage. Wenn ich nur mit meinem Verstand an die Dinge drangehe, wenn ich nur mit dem drangehe, was ich kenne und wo ich mit umgehe, dann werde ich scheitern an dieser Stelle. Weil Gott eine andere Realität hat und die real ist, auch wenn sie nicht mit meinen Augen und nicht immer mit meinem Verstand zu erfassen ist. Ich muss das mitdenken, ich muss es mitnehmen. Ich darf nicht beim Sehen stehen bleiben. Aber das, was da ist und was uns gegenübersteht, das sagt eben so oft nein. Das sagt, nee, da ist nichts, da ist das, was mir Angst und bedroht und vor mir steht. Das, was ist an Schmerz, an Einsamkeit, an dem, was mein Herz belastet, will mir das Vertrauen nehmen. Aber der Glaube, das Vertrauen sagt, ja, da ist mein Gott. Ja, das ist so real, wie wenn wir zu Abendmahl Brot und Wein nehmen. So real, wie ich das in meinem Körper nachher drin habe, so real ist Gott da. Auch wenn es schwer eben, ne, ich kann das nicht rational erklären und doch weiß ich doch, dass es so ist. Und deswegen brauche ich das aber auch immer wieder und deswegen steht es so oft in der Bibel und deswegen darf ich es auch so oft hören und muss ich es auch so oft hören, weil das, was von außen kommt, eben anders ist. Und wenn wir nochmal weiterschauen, ich habe hier dem Psalm 73 zwei Verse nochmal mitgebracht, die dieses nicht ganz rationale Denken, aber das Vertrauen deutlich machen. Herr, sagt hier der Psalmist, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du, Gott, alle Zeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich brauche. Selbst wenn ich sterbe, bist du alles, was ich brauche. Wenn ich, ne, da, also dieses, das ist ja nicht wirklich das, was ich normal formulieren würde. Wenn ich nur dich habe, bedeuten mir Himmel und Erde nichts. Jesus, Gott ist alles. Und dann kann auch alles andere verschwinden. Und trotzdem bleibt Gott da. Trotzdem ist Gott alle Zeit die Stärke, alles, was ich brauche. Auch wenn ich nichts habe, habe ich alles. Das ist nicht rational. Aber das ist das Erlebnis des Glaubens. Das ist unser Gott. Wenn man es mathematisch erklären will, kann man sich die Zahl unendlich vorstellen. Ich mag Mathematik, von daher mag ich auch da Beispiele zu haben. Unendlich minus 1 ist was? Unendlich. Unendlich minus 2 ist was? Unendlich. Unendlich minus unendlich ist was? Immer noch unendlich. Wenn ich die Unendlichkeit habe, dann kann mir nichts diese Unendlichkeit nehmen. Selbst in unserer rationalen Mathematik nicht. Und das macht eben auch der neutestamentlich dem gegenübergesetzte Text hier, nämlich, dass nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Also ist das beides das, was ich eben wissen darf. Jesus ist alles und von ihm kann mir nichts trennen. Nichts kann mich von ihm trennen. Das ist das Fundament des Glaubens. Das ist das, worum es geht. Das ist das, warum ich felsenfest stehen kann, wenn ich auf ihn vertraue. Nicht, weil alles schön ist. Nicht, weil alles gut ist und gut wird zwingend. Sondern weil er da ist und da bleibt und alles für mich ist. Und das Schöne an diesem Psalm ist, dass es da ja nicht aufhört. Zwei Verse würden ja schon völlig reichen. Das ist also eben nicht das, wo der Psalm aufhört, sondern der Psalm geht weiter und sagt, nicht mehr lange werden Gottlose über das Land herrschen, das Gott denen zum Besitz gegeben hat, die ihm gehorchen, sondern sonst könnten auch die noch dem Unrecht verfallen, die sich bisher an seinen Willen hielten. Gott kennt uns. Er weiß, dass das nicht grenzenlos ist, dass unser Vertrauen nicht in die Unendlichkeit ragt, sondern dass unser Vertrauen endlich ist und dass wir da nicht alles aushalten. Und dass deswegen, weil er Gott das weiß, auch dann eben sagt und hier uns das mit der Nähe, nicht immer, das wird nicht alles so weitergehen, sondern es hat ein Ende. Und dieses Ende kennt Gott, weil er uns kennt. Und das ist nicht das, was ich mir aussuche, was dieses Ende bestimmt, wo ich sagen würde, okay, das reicht doch schon, sondern das ist das, wo er weiß, wo es hingehen darf. Die Grenzen setzt er, nicht ich. Aber dieser Vers setzt auch den Anschluss an das Lied danach, also Psalm 126, wo es heißt, wir sind wie die Träumenden, wenn wir sehen, was Gott tut, wenn wir wiederkommen aus der Gefangenschaft. Ne? Dass wir werden sein wie die Träumenden oder wir sind das schon. Also das setzt den Anschluss da dran, weil hier ist ja gar kein positives Ende in Sicht. Hier ist einfach nur das Vertrauen steht, die Lösung ist aber noch nicht da. Aber wir dürfen wissen, dass es die Lösung gibt. Das ist das, wo wir noch drin leben, genau in diesem Zerriss zwischen Ja und noch nicht, zwischen Sehen und noch Glauben. Und irgendwann werden wir das sehen, was wir glauben. Und das ist keine Vertröstung auf die Ewigkeit, sondern eine Hoffnung, die wir haben dürfen und die durch Ostern, gerade erst geschehen, eben Wirklichkeit geworden ist. Und so kommen auch hier diese nächsten beiden Verse mit rein, die eben so eine Doppelbitte deutlich machen. Und eben sagen auf der einen Seite, vierfach tue denen Gutes tun, die aufrichtig auf geraden Wegen unterwegs sind und die mit dir unterwegs sind. Und auf der anderen Seite ein Vierfaches, die Übeltäter sind, die sollst du verstoßen, die auf krummen Wegen unterwegs sind und die sich von dir abwenden. Was auch deutlich macht, natürlich, mein Leben, mein Handeln hat Konsequenzen. Und Gott ist treu und gerecht. Und ich glaube, diese Gerechtigkeit Gottes ist in Verfolgungssituationen bestimmt noch viel, viel wichtiger als uns heute, wo ja alles eigentlich ganz gut ist. Wenn mir klar ist, was andere mir und anderen Christen antun, dann ist, glaube ich, auch wichtig zu wissen, dass Gott gerecht ist. Und dass das nicht nachher alle gleich gut das ein Ende nehmen wird. Wenn ich an Allversöhnung glauben würde, dann wäre das für Menschen in der Verfolgung, glaube ich, wirklich schlimm. Sondern zu wissen, dass Gott gerecht ist, dass er gut ist, dass er treu ist. Und dass Gerechtigkeit an dieser Stelle nicht ein Aufwiegen von Gut und Böse ist, sondern Gerechtigkeit ist eine Person, Jesus Christus. Gott ist gerecht. Und das ist das, was ich eben, wo ich drauf bauen darf. Das ist das, was ich wissen darf. Das ist das, was ich aber auch gegenübersteht und wo ich wissen darf, ja, ich bin bei ihm und ich halte mich an ihm fest und er trägt mich. Er ist dieses Gebirgsmassiv um mich herum. Das ist das, was mir Festigkeit geben darf. Und dann zum Schluss, wie ich gesagt hatte, auch wenn es hier kein einzelner Vers ist, aber dieser Abschluss des Psalms, Frieden komme über Israel. Frieden komme über Israel. Und auch hier ist Frieden natürlich viel mehr. Das Shalom der Bibel ist ja viel mehr als einfach nur ein Waffenschweigen. Und selbst diese Form von Frieden können wir uns für Israel im Moment ja schon gar nicht wirklich vorstellen und ist gar nicht praktisch realisierbar scheinbar, selbst wenn sie es irgendwie politisch versuchen. Geschweige denn, dass dieser Frieden eigentlich einen Schritt weiter geht. Nämlich nicht einfach nur als Waffenschweigen da ist oder als äußerer Friede, sondern als Friede für jeden im Herzen. Jesus als der Friedefürst hat auch nicht Frieden auf der Welt gebracht in der Weise, dass sich keiner mehr bekriegt und alle lieb und nett zueinander sind, sondern er hat die viel schwierige Aufgabe auf sich genommen und hat gesagt, ich will jedem Einzelnen ins Herz Frieden bringen. Die andere Aufgabe hätte man ja irgendwie theoretisch zumindest machen können. Aber das kann kein Mensch, das kann nur Gott, das kann nur Jesus. Das ist das, was er bringt. Und das ist, glaube ich, auch das, dieser Friede, den ich ja habe, wenn ich auf Gott vertraue und mit ihm da stehe als Fels in der Brandung und ich weiß, das kann mich alles nicht umhauen. Und auch wenn das für uns eben manchmal ja so aussieht, wie am Anfang in dieser Begebenheit dort aus Indien, dass dieser Pastor ja wie ein Fels dort eben steht und auch für seine Gemeinde das ja alles durchgelebt hat, ihm selber ging es nicht immer so, wie er das selber beschreibt. Ich bin nicht der gewesen, der von vornherein wusste, dass das alles gut ausgeht. Aber so dürfen auch wir, eben wenn wir Frieden haben in Gott und auch mit den Situationen, die manchmal auch haarsträubend um uns herum sind, etwas anderes ausdrücken als das, was die Welt ausdrückt. Ich muss mich nicht über alles aufreden, wenn ich Frieden habe. Weil es nicht immer um das geht, wo sich die Welt drüber aufregt, sondern andere Dinge ganz und viel wichtiger sind. Ich wünsche uns dieses Vertrauen, euch dieses Vertrauen in der Woche, dieses Schauen nicht auf das, was da ist, sondern das Glauben an die Realität Gottes. Ich bete noch mit uns. Jesus, hab Dank dafür, dass du der bist, der den Weg real frei gemacht hat zum Vater. Dass du die Ewigkeit für uns eröffnet hast, dass du eine Wohnung für uns baust im Himmel. Danke dafür, dass wir das alles wissen dürfen. Danke, dass du der bist, der jetzt auch immer hier ist, der uns begleitet, der über Schauen hinaus da ist, dem wir glauben und vertrauen dürfen. Danke dafür, dass wir dich haben und damit alles, was wir brauchen. Amen.